Guten Morgen, liebe Gemeinde. Schön, euch zu sehen heute im Hause des Herrn. Heute ist der letzte Sabbat 2022. Und die meisten Medien und auch Organisationen nutzen diese letzten Tage, um zurückzublicken und irgendwie zusammenzufassen, was ist denn gewesen, und dann nutzen sie auch die Chance, nach vorne zu blicken und sich fragen, wo gehen wir denn hin? Und wir werden ja heute Nachmittag auch nach dem Potluck auch einen Rückblick haben und auch mal so diese Frage stellen, aber ich würde euch gerne einladen, dass ihr heute mit mir die Bibel aufschlagt an diesem letzten Sabbat in diesem Jahr. Ich würde gerne mit euch einen Text teilen aus dem Matthäus-Evangelium, ein Ereignis, in dem Jesus uns etwas mitteilt. Und das, was er uns Menschen mitteilt, ist dermaßen anders von der Art und Weise, wie die Welt, in der wir leben, das Leben sieht, so dass wir einfach auch hier ohne Worte bleiben, weil wir merken, dieser Jesus, der hat ja die Weltgeschichte verändert. Er ist Mensch geworden. Gott, der Mensch geworden ist. Und er hat so viel Segen zu uns Menschen gebracht. Er hat uns nicht nur von der Sünde erlöst, sondern er hat auch unser Leben beeinflusst. Und heute lesen wir über so ein Prinzip, das Jesus uns gebracht hat, das sich von allen Prinzipien dieser Welt unterscheidet. Aber zunächst einmal eine Geschichte. Sie hat sich zugetragen vor 50 Jahren, genau, 51 Jahren. Es wurde auch ein Film darüber gemacht. Aber die Grundlage für den Film ist eben das, worüber ich jetzt erzähle. Einige Professoren an der Stanford University wollten einfach mal ein Experiment durchführen. Und für dieses Experiment haben sie Studenten angeworben gegen geringe Bezahlung. 70 von ihnen haben sich herausgesucht, und aus diesen 70, die ungefähr so irgendwo im Durchschnitt lagen und in etwa alle repräsentieren könnten. Am Ende haben sie 24 von ihnen für dieses Experiment genommen, und sie wollten darüber erforschen, wie sich Menschen in Bezug auf Macht verhalten. Und sie haben von diesen 24 Studenten, sie haben ihnen Rollen zugeteilt. Die Hälfte von ihnen waren dann Gefangene und die andere Hälfte wurden zu Gefängniswärtern. Und die Umstände, die geschahen so ziemlich realistisch, ja. Die Studenten haben ja auch einen Vertrag unterzeichnet und sie mussten sich dann auch irgendwie fügen, und sie mussten dann auch bestimmte Rechte während der Gefangenschaft oder Gefangenseins auf sie verzichten. Ja, sie wurden auch irgendwo abgeholt mitten im Leben, wie das mit gewöhnlich geschieht, ne? Da kam eine Polizeistreife und hat sie festgenommen, und sie wurden dann ins Gefängnis geführt. Und dieses fand statt im Kellerraum der Universität. Aber das waren echt nachgebildete Gefängniszellen mit Gittern und allem drum und dran. Die Wärter waren angezogen in Uniformen und es ging los. Sie hatten feste Rollen gehabt, die Gefangenen und die Gefängniswärter. Und sie haben sich in diese Rollen zunächst eingespielt und dann fingen an, langsam so die Gefängniswärter ihre Rolle auch ein Stück zu genießen. Und sie haben Dinge gefordert, in ihrer Machtstellung von den Gefangenen, die man hätte vielleicht nicht fordern sollen. Sie haben Macht ausgeübt. Die Gefangenen, die mussten dann auch irgendwie zur Toilette, die war aber nicht in den Zellen, sondern sie wurden mit gebundenen Augen dorthin irgendwo geführt, unter der Begleitung der Wärter. Und dann hat man auch nachts Zählungen durchgeführt, um die Wacht zu halten. Und bei Strafen mussten die Liegestützen halt machen. Und irgendwo wurde dieses Leben von der Seite der Gefangenen nicht so erträglich. Und dann machten sie einen Aufstand. Und diesen Aufstand haben dann die Gefängniswärter niedergeschlagen mit Feuerwehrgeräten, ne, wo sie halt Kohlendioxid, glaube ich, eiskalt auf sie eingespritzt haben. Und irgendwo ab diesem Zeitpunkt steigert sich dann dieser Konflikt und diese Machtausübung der Wärter an über den Gefangenen und auch die Gefangenen untereinander. Ja, sie hatten auch eine privilegierte Zelle eingerichtet für die Gehorsamen und irgendwie entstand da eine Dynamik der Unterdrückten und der Unterdrücker, der Machthabenden und deren, die es nicht sind. Und nach kurzer Zeit, schon nach ein paar Tagen, musste einer der Gefangenen entlassen werden, weil sich sein Gesundheitszustand verschlechtert hat. Und insgesamt steigert sich das Experiment und musste nach 14 Tagen abgebrochen werden. Einige sind im Krankenhaus gelandet wegen des psychischen Drucks und das Experiment scheiterte. Und es ist auch nicht unumstritten, was da sich abgespielt hat in diesem Experiment. Aber es zeigte dennoch etwas. Und das, was das Experiment zeigte, darüber schrieb ja schon der atheistische Philosoph Nietzsche vor langer Zeit, wenn er meinte, dass eine starke Motivation im Menschen so dieses Machtstreben ist. Er nannte das der Wille zur Macht, Domination, Einfluss üben. Und er meinte, dass es bei allen Menschen so. Blicken wir in unsere Welt, dann merken wir, dass dieses Experiment sich auch vor unseren Augen abspielt. Dass sich die Weltmächte gegenseitig bekämpfen, dass man Einfluss ausüben will, dass man mächtig sein will, militärisch, ökonomisch, dass Spiele getrieben werden. Und die Frage ist, wer ist stärker? Ein Staatsmann eines reichen Staates wurde in den letzten Wochen gefragt, warum er sich in diesem Kriegskonflikt nicht mehr engagiere für die Schwachen. Und er sagte, ja, er müsse sich ja eigentlich um die Interessen seines Landes kümmern. Und die Geschichte habe gezeigt, dass in Kriegskonflikten nicht die Guten gesiegt haben, sondern die Starken. Und damit wollte er eigentlich sagen, mich interessiert nicht die Frage des Morals, sondern mich interessiert die Frage des Stärkeren und wie kann ich meinen Nutzen daraus ziehen für mein Land. Sehr interessant. Und so wollte ich eigentlich so in dieser Einleitung darauf hinweisen, dass dies ein Faktum ist, dass die Welt, die von Gott abgefallen ist, eine Welt in Aufruhr ist, und eine Welt, in der es unter den Menschen einen Kampf gibt um Domination und Macht. Und dieses Streben nach Macht und Domination ist nicht nur in der Welt, sondern auch in unseren Familien manchmal, dass sich sie und er irgendwo in ihren Rollen nicht zurechtfinden und viele Ehen scheitern daran, dass man sich gegenseitig die Rollen nicht anerkannt und verstanden hat. Und manchmal geschieht es dann auch hier und da in der Gemeinde, dass wir vielleicht Dinge tun oder sagen, nicht aus Liebesmotiven gegenüber Gott, auch wenn es manchmal so aussehen mag, sondern um selbst Einfluss auszuüben. Und wer kann das schon auch entscheiden, wie und ne, wer kennt das menschliche Herz? Allein Gott. Aber wir haben dieses Problem. Und die ganze Welt lebt nach dieser Motivation. Des Stärkeren und deren, die Macht haben. Jetzt haben wir Jesus. Als Jesus seine 3,5 Jahre auf dieser Welt gelebt hat, der Sohn Gottes, und seine Jünger gelehrt hat, dann ist eine Situation beschrieben in Matthäus 20 und es sind mehrere Texte mit demselben Inhalt. Und in dieser Situation, Vers 20, Kapitel 20, Vers 20, trat die Mutter der Söhne des Zebedäus mit ihren Söhnen zu ihm und warf sich nieder und wollte etwas von ihm erbitten. Er aber sprach zu ihr: Was willst du? Und sie sagt zu ihm: Bestimme, dass diese meine zwei Söhne, einer zu deiner Rechten und einer zu deiner Linken sitzen mögen in deinem Reich. Jesus aber antwortete und sprach: Ihr wisst nicht, um was ihr bittet. Könnt ihr den Kelch trinken, den ich trinken werde? Und sie sagen zu ihm: Wir können es. Er spricht zu ihnen: Meinen Kelch werdet ihr zwar trinken, aber das Sitzen zu meiner Rechten und zu meiner Linken zu vergeben, steht nicht bei mir, sondern ist für die, denen es von meinem Vater bereitet ist. Und als die 10 es hörten, wurden sie unwillig über die zwei Brüder. Jesus aber rief sie herzu und sprach: Ihr wisst, dass die Regenten der Nationen oder die Herrscher der Nationen sie beherrschen und die Großen Gewalt gegen sie üben. Unter euch wird es nicht so sein, sondern wenn jemand unter euch groß werden will, wird er euer Diener sein. Und wenn jemand unter euch der Erste sein will, wird er euer Sklave sein. Gleich wie der Sohn des Menschen nicht gekommen ist, um bedient zu werden, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Jesus hat jetzt hier diese Begegnung mit Johannes und seinem Bruder Jakobus, ja? Und mit ihrer Mutter. Und sie äußern hier einen Wunsch, dass sie irgendwo halt in diesem messianischen Reich, das da jetzt entstehen würde, dass sie ganz hohe Machtpositionen haben. Sie haben so ein starkes Bedürfnis danach, irgendwie über Menschen Einfluss zu üben. Und sie genieren sich nicht, das auch vorzutragen und das zu verlangen. Und Jesus hört sich das an und das ist ja bei anderen Evangelisten nochmal aufgeschrieben, das wiederholt sich, dieser Wunsch. Und dann sagt Jesus, nein, dieses Prinzip, dass man über andere herrschen und so einen Einfluss ausüben soll, ist nicht göttlich. Es ist das Prinzip dieser Welt und es ist auch vielleicht ein satanisches Prinzip, das man dann wiederfinden kann in dieser Revolte, die beschrieben wird in der Offenbarung. Und Jesus zeigt das mit seinen Worten auf, wenn er sagt, die Herrscher der Nationen, die damaligen Herrscher der Nation waren ja Könige, manche von ihnen waren ja Tyrannen, ganz unterschiedlich, ne? Und heute haben wir das auch. Die Welt hat sich nicht viel verändert, bis auf einen Teil der Welt, das Demokratie praktiziert, aber da wird auch Macht ausgeübt. Demokratie ist ja auch nicht ohne Macht. Und irgendwo sagt Jesus, diese Welt funktioniert nach diesem Prinzip. Ihr aber habt ein anderes Prinzip, das ihr von mir abschauen könnt. Und jetzt stellt sich Jesus in den Mittelpunkt. Und er sagt, schaut mal, der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, irgendwie Druck und Herrschaft auszuüben, sondern der Sohn des Menschen ist gekommen, um zu dienen und sein Leben zu geben für die vielen. Das ist der Hebraismus und das heißt ja für alle. Jesus hat sein Leben gegeben für alle, aber nicht alle wollen es in Anspruch nehmen. Aber diejenigen, die das in Anspruch nehmen, die macht ja dann zu seinen Söhnen und zu seinen Töchtern und sie erben das Reich Gottes. Und dieser Dienst Jesu war auf Schritt und Tritt zu sehen. Was immer auch er getan hat, hat er getan, um Menschen, ja, für Menschen da zu sein. Die Schwachen und die Kranken, und er hat sie alle angerührt und er hat sie geheilt. Und er hat geholfen und er hat getröstet, hat Sünden vergeben, er diente den Menschen bis hin zum Kreuz, wo sein Dienst eben halt mit seinem Leben bezahlt wurde. Das ist Jesus. Und er sagt, und ihr, wenn ihr meine Jünger sein wollt, dann lade ich euch ein, dass ihr in euer Leben auch diese Struktur und dieses Prinzip einführt, anstatt zu herrschen, zu dienen. Das ist nicht natürlich. Nach den Prinzipien der sündigen Welt ist das Herrschen natürlich, das Obensein, die Ellenbogenchecks zu nutzen und zu gewinnen, was man nur kann, und Einfluss zu üben. Je höher, desto besser. Das ist das Prinzip dieser Welt. Und Jesus sagt aber, bei euch ist es anders. Bei euch, wer halt etwas bedeuten will, der soll dienen. Jetzt ist die Frage aber, wie können wir denn dienen? In einer Welt, die sich bekriegt wegen Einfluss, die bereit ist, wo die Herrscher dieser Welt, wie Jesus sagt, alles bereit sind zu tun, um die Macht auszuüben und zu unterdrücken und eigene Vorteile daraus zu ziehen. Wie kann man denn jetzt dienen? Und wie dienen wir denn? Und da gibt es auch unter uns manchmal als Christen und auch als Adventisten ganz unterschiedliche Vorstellungen, wie das heute ablaufen kann und soll, ne? Aber Jesus hat das hier deutlich gemacht. Und wir lesen dann weiter in der Bibel, dass im Prinzip der Dienst, den wir tun, ja nach den geistlichen Gaben geschehen muss und soll. Das heißt, der Dienst ist ja auch nicht nur etwas, was jetzt wir Menschen leisten, sondern es ist etwas, was uns gegeben wird und wir es weitergeben. Und zwar im ersten Brief an die Gemeinde in Korinth, in Kapitel 12, da gab es ja auch so eine chaotische Situation in dieser Gemeinde, in der viele Menschen auf einmal bekehrt wurden und zur Gemeinde kamen, aber noch verschiedene Verhaltensweisen gezeigt haben, die in einer Gemeinde halt nicht sein sollten. Und dann gab es halt mit den geistlichen Gaben unterschiedliche Missbrauch oder wie man das auch nennen würde. Aber, und dann nimmt das Paulus, greift es auf und er spricht über diese Geistesgaben oder Gnadengaben. Ab Vers 4, Kapitel 12, Vers 4. Es gibt aber Verschiedenheiten von Gnadengaben. Aber es ist derselbe Geist. Und es gibt Verschiedenheiten von Diensten. Und es ist derselbe Herr. Und es gibt Verschiedenheiten von Wirkungen. Aber es ist derselbe Gott, der alles wirkt in allen. Jedem aber wird die Offenbarung des Geistes zum Nutzen gegeben. Dem einen wird durch das Geist das Wort der Weisheit gegeben, einem anderen aber das Wort der Erkenntnis nach demselben Geist. Einem anderen aber Glauben in denselben Geist. Einem anderen aber Gnadengaben der Heilungen in dem einen Geist, einem anderen aber Wunderkräfte, einem anderen aber Weissagung, einem anderen aber Unterscheidungen der Geister und dann verschiedene Arten von Sprachen und Ja, und so weiter. Und dann 11. Dies alles aber wirkt ein und derselbe Geist und teilt jedem besonders aus, wie er will. Denn wie der Leib einer ist und viele Glieder hat, alle Glieder des Leibes aber, obgleich viele ein Leib sind, so auch der Christus. Denn in einem Leib sind wir alle zu einem Leib getauft, in einem Geist sind wir alle zu einem Leib getauft worden, seien es Juden oder Griechen, seien es Sklaven oder frei, und sind alle mit einem Geist getränkt worden. Paulus stellt hier die Gemeinde Gottes vor und sagt, die Gemeinde ist keine Organisation. Auch wenn immer dort, wo Menschen zusammenkommen, man sich organisieren muss. Sonst funktionieren wir nicht. Aber die Gemeinde hier, das Bild von der Gemeinde hier ist primär ein Organismus. Und der Kopf dieses Organismus ist Jesus. Bei anderen Bildern ist er der Grundstein und hier ist er der Kopf. Und wir sind halt Organe. Jetzt ist die Frage aber in unserem Dienst, ne? Wer ist welches Organ unter euch? Was bist du für ein Organ im Leibe Christi? Wie würdest du dich beschreiben? Bist du der Zeh oder die Hand, das Herz oder die Niere? Und dann gibt's auch andere Organe. Was bist du für ein Organ? Bist du dir dessen gewiss? Jetzt, dieses Bild möchte ich nicht voll drücken, weil wir vielleicht dann auch irgendwie zu paradoxen Sachen kommen würden, aber irgendwo ist das das Bild, was uns gegeben wird. Wir sind ein lebendiger Organismus, aber wer welches Organ ist, bestimmt wer? Der Heilige Geist. Und es steht im Text, so wie er will. Das heißt, dieses Profil meiner geistlichen Persönlichkeit und meiner Gnadengaben, die kommt von Gott und ist nicht primär meine Entscheidung, sondern sie kommt aus der souveränen Entscheidung Gottes. Und anscheinend ist es so in der Bibel, dass Gott sagt, aha, du hast die Gabe des Tröstens und dann kannst du Seelsorge üben. Und ein anderer hat die Gabe des Lehrens und dann kann er eben anderen biblische Dinge beibringen. Und ein dritter hat vielleicht die Gabe des Predigens und dann übt er das und es kommt vom Geist. Und ein vierter hat vielleicht die Gabe der Leitung. Ja, und die Gabe der Leitung und die Gabe der Seelsorge und der Hirte und der Apostel, die Gabe der Evangelisation, sind ganz unterschiedliche Menschen, unterschiedliche Persönlichkeiten und unterschiedliche Begabungen und Gaben. Und das gibt der Geist, das gibt Gott, wie er will, das ist seine Souveränität. Was bleibt dann uns? Es bleibt uns, dass wir halt versuchen zu entdecken, was für Gaben wir bekommen haben. Und haben wir dann entdeckt, welche Gaben wir bekommen haben, dann gilt es, dass wir diese auch praktizieren und dass wir üben. Und dann haben wir im Epheserbrief noch einmal dieses Thema aufgeworfen von Apostel Paulus und er spricht auch von der Gemeinde und von den Geistesgaben ab Vers 10, der hinabgestiegen ist, nämlich Jesus, ist derselbe, der auch hinaufgestiegen ist über alle Himmel, damit er alles erfüllte. Und er hat die einen als Apostel gegeben und andere als Propheten und andere als Evangelisten und andere als Hirten und Lehrer zur Ausrüstung der Heiligen für das Werk des Dienstes, für die Erbauung des Leibes Christi, bis wir alle hingelangen zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes, zur vollen Mannesreife, zum Vollmaß des Wuchses der Fülle Christi. Jetzt sagt der Paulus hier, Ich habe die Gnadengaben, die Charismen, ich habe sie gegeben. Der Geist verteilt sie, wie er will. Aber haben wir eine Gabe, dann muss sie auch praktiziert werden. Und die Heiligen sollen ausgerüstet werden. Und diese Ausrüstung mit bestimmten Fähigkeiten ist ja das Werk des Geistes. Aber es ist nicht immer etwas, was wir so als mystischen Vorgang sehen könnten. Wir sehen Situationen, in der wirklich übernatürlich etwas geschehen ist und gewirkt und der Geist Gottes gewirkt hat. Und dann konnten Menschen Dinge tun, die sie zuvor nie getan haben. Das haben wir in der Apostelgeschichte an. Aber dann haben wir hier auch die Zurüstung. Und dann haben wir auch diesen Prozess, den sehen wir bei den Jüngern Jesu. Und diese Zurüstung und dieser Lernprozess, das ist eine ganz wichtige Sache in der Bibel. Und das ist auch etwas, was wir als Gemeinde, wenn wir vorankommen wollen, wir müssen alle einsteigen in einen Lernprozess. Und dann denkt der eine oder andere, ja, aber ich bin ja jetzt schon getauft seit vielen Jahren. Ne? Ich bin schon getauft seit vielen Jahren, 4,5 Jahrzehnte. Und irgendwo kenne ich mich aus und ich weiß, was links ist und was rechts ist. Und ich weiß, was wir als Adventisten lehren. Und ich kenne mich aus in der Bibel. Und man verliert irgendwo das Empfinden, dass man auf Ausrüstung braucht und dass man lernen sollte und müsste, die Gaben zu entdecken und vielleicht neue Gaben zu finden, die Gott uns gibt und sie zu praktizieren. Und in diesem Prozess des Lernens, dann sehen andere auch, dass du diese Gabe hast. Weil wenn du ein großes Ohr hast und Leute beraten kannst und zuhören kannst, dann ist das eine Gabe. Und wenn du das hast, dann merke ich auch, dass du das hast. Und wenn jemand gut predigen kann, dann merkt ihr auch und sagt, aha, der kann uns das Wort erklären und der ist gut drin oder halbwegs gut drin. Aber ihr erkennt, dass jemand eine Gabe hat oder nicht. Diese Gaben, die sind keine Privatgeschichte, sondern sie sind immer auch eine Sache des Wachstums der Gemeinde, zum Wohl der Gemeinde. Und die Gemeinde soll hier wachsen, sagt der Apostel. Und dann die Gemeinde wiederum dient der Welt. Und das Glück der Gemeinde hängt davon ab, ob wir der Welt dienen. Und unser Glück auch hängt davon ab, ob wir einander dienen mit unseren Gaben. Und ob dieser Dienst sich dann erfüllen wird, hängt auch davon ab, ob wir bereit sind, einzusteigen ins Lernen. Und wer da sagen würde, na, ich brauche kein Lernen, der ist schon unten durch. Wir brauchen es alle. Alle. Die Welt entwickelt sich und wir haben ständig was zu lernen. Die Welt verändert sich zunehmend. In einer Zeit, in der wir leben, ist gestern alles schon anders oder heute viel anders, als es gestern gewesen ist. Und ihr merkt, wie das passiert in der globalen Welt, in der wir leben. Im Bereich der Wissenschaft, im Bereich der Politik. Überall sind große Veränderungen. Und die Gemeinde muss sich dessen bewusst sein, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite muss man sich gut kennen. Dann auch seine eigenen Gaben, die Gott einem gegeben hat, erkennen. Dann sie auch üben und praktizieren. Und da ist Lernen ohne Ende. Jetzt denkt der eine oder andere, aber das war doch im Neuen Testament nicht so. Die haben halt gebetet und dann kam der Geist und dann ist das gelaufen. Da muss man ein bisschen tiefer in der Bibel lesen. Und dann merkt man, dass im Prinzip alle gelernt haben. Dass die Jünger Jesu Jünger heißen, weil sie Schüler Jesu gewesen sind. 3,5 Jahre lang waren sie im Lernen, im Studium, beim größten Lehrer oder Rabbiner aller Zeiten. Und dann haben wir den Apostel Paulus, der eigentlich die jüdische Theologie studiert hat, aber dann auch 3 Jahre in der arabischen Wüste verbringen muss, um frei zu werden von all seinen Philosophien und Theologien. Und er muss von Neuem lernen, das reine Evangelium. Und als er diese Zeit absolviert, dann geht er nach Hause, weil man ihn verfolgt in Jerusalem, in sein Elternhaus nach und verbringt dort eine Zeit. Und der Barnabas holt ihn ab nach Antiochien, damit er da in den Dienst einsteigt, für den Gott ihn schon viel vorher berufen hat. Und man merkt in diesem Text, dass der Paulus bei Barnabas praktisch so eine Art Praktikant ist. Er hat wieder ein Jahr lang eine Lehrzeit. Und das Lernen ist überall gegenwärtig in der Bibel. Geht hin, machet alle Menschen zu meinen Jüngern und was, ja, indem ihr sie tauft und dann lehrt, alles zu halten, was ich, das Wachsen geht nicht ohne Lernen. Und Lernen ist etwas, was irgendwo auch, wofür Raum geschaffen werden muss und wo wir auch uns ganz bewusst dafür entscheiden müssen. Und ich würde mich sehr freuen, wenn im kommenden Jahr wir Lernende, Nachfolger, Schüler von Jesus mehr würden als bisher. Weil die Welt, sie braucht uns als Christen, die zugerüstet sind, die umzugehen wissen mit ihren Gaben, mit dem Wort Gottes. Ohne Zurüstung passiert nichts. Die Bedürfnisse der Menschen sind höher als je zuvor. Und das Jahr 2023 bringt uns vieles, was wir gar nicht erahnen können, was sich in der Welt abspielen kann. Aber wir als Christen und die Gemeinde, wir müssen zugerüstet werden dafür. Vielleicht sind wir auch zum Teil. Ist auch okay. Meine Frage ist halt nur, wie offen sind wir für diese Zurüstung? Wir haben ja die letzten Monate, zwar intensiv, versucht mit Jesus heute etwas zu bewegen in einer zeitgemäßen Art der Kommunikation einzusteigen. Und heute Nachmittag werden wir auch darüber ein bisschen berichtet, was das gebracht hat. Aber ich habe gemerkt, einigen hat es sehr schwer gefallen, sich einzulassen auf neue Wege, Neues zu lernen, zuzulassen, dass Gott uns gebraucht, so wie er will. Und dass wir nicht unbedingt dort bleiben, wo wir vor 50 Jahren gewesen sind, weil wir das so wollen. So diese Offenheit für Zurüstung und für das Wirken des Geistes Gottes. Und dann noch ein letzter Gedanke zum Schluss. Das ganze Leben ist von einer Dienststruktur durchwoben. Nicht von einer Machtstruktur. Die Machtstruktur ist etwas Menschliches und wie gesagt manchmal auch Satanisches. Dienststruktur ist etwas Göttliches. Und ohne einander zu dienen, funktioniert nichts in der menschlichen Gesellschaft. Und jetzt frage ich euch, damit wir heute hier sitzen können, wie viele und wer und wie viele Menschen haben gedient heute? Was denkt ihr, wie viele sind es? 1, 2, 50? Wie viele Menschen haben heute gedient, damit wir hier heute zur Predigt kommen können? Überlegt mal. Okay, einer hat die Predigt vorbereitet, gut. Ist nur einer. Aber jemand hat auch den Raum hier zubereitet. Jemand hat auch die Heizung eingeschaltet. Jemand hat sich für die Kinder vorbereitet, die Kindergeschichte, für die Gottesdienstleitung. Jemand hat die Musik vorbereitet. Jemand hat das Essen vorbereitet für den Potluck. Wie viele von euch haben etwas mitgebracht? Ich schätze mal so 15, 20 bestimmt. Wir dienen ja alle einander. Heute Morgen bist du ins Auto gestiegen, nicht wahr? Jemand hat da auch gedient. Das ist ja auch nicht jetzt aus den Wolken gefallen. Menschen haben daran gearbeitet, dass Dinge sich entwickeln und jetzt haben wir ein Auto, Was glaubt ihr, wie viele Tausende daran beteiligt waren? Du bist in einen Bus gestiegen. Da hat jemand gedient heute Morgen, dass du heute da sein kannst. Und heute Morgen haben wir gefrühstückt. Was hast du denn zum Frühstück gehabt? Ich frühstücke generell am Sabbat nicht, weil ich dann klaren Kopf habe beim Predigen. Das ist meine Angewohnheit. Aber die meisten frühstücken. Ne? Und da haben wir auch einander gedient. Jemand hat da irgendwas zubereitet und eingekauft schon. Und so ist das Leben einfach durchwoben von Dienststrukturen. Wir funktionieren so, dass wir einander dienen. Und dann, die Gemeinde hat diesen Auftrag, der Welt zu dienen. Und so hat das Jesus gewollt. Und deswegen wiederhole ich am Schluss noch diese Einladung von Jesus, die an uns gerichtet ist. Und ich glaube, die ist wichtig immer. Und das ist was Neues, was Jesus dieser Welt gebracht hat, in der sich Menschen bekriegen und beherrschen. Und er sagt, nein, nein, das göttliche Prinzip ist ganz anders. Es ist ein Dienstprinzip. Und Jesus sagt, unter euch soll so das Leben nicht funktionieren, sondern unter euch wird es so nicht sein, sondern wenn jemand unter euch groß werden will, wird er euer Diener sein. Und wenn jemand unter euch der Erste sein will, wird er euer Sklave sein. Gleich wie der Sohn des Menschen nicht gekommen ist, um bedient zu werden, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Möge Gott uns schenken, dass das Jahr, das da kommt, eins wird, in dem wir mit unseren kleinen Gaben und unserem Dienst Menschen helfen können, Menschen aufbauen, Menschen ermutigen, Menschen vielleicht mit Hilfe, materieller Hilfe beschenken, dass wir Menschen in ihren Nöten aufsuchen, dass wir Schmerzen lindern, dass wir vielleicht Depressiven beistehen und sie unterstützen, dass wir dort merken, wo Familien in Not sind und wo Ehen vielleicht nicht miteinander harmonieren, ob wir da nicht vermitteln, ob wir da nicht irgendwie einander unterstützen können. Es sind so viele Bedürfnisse und es werden immer mehr. Möge uns Gott gnädig sein, dass wir diese Struktur anerkennen, dass wir uns beschenken lassen und dass wir offen sind für Training. Unser erstes Training ist nach dem Plan der vierte Februar. Da werden wir den Bojan Godina hier haben. Das ist der erste Training. Weitere werden folgen. Wir werden einen Jahresplan erstellen zusammen. Dann werden wir darüber auch abstimmen. Und ich lade euch ein, dass wir diesen Weg, den Jesus gegangen ist, auch ihm nachfolgen als seine Jünger, als seine Nachfolger. Amen.